Das Pascha-Fest der Juden war nah und Jesus zog nach Jerusalem hinauf. Im Tempel fand er Verkäufer von Rindern, Schafen und Tauben und die Geldwechsler, die dort saßen. Da machte er eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle aus dem Tempel hinaus, samt den Schafen und den Rindern. Das Geld der Wechsler schüttete er aus, ihre Tische stieß er um und zu den Taubenhändlern sagte er: Schafft das hier weg, macht das Haus meines Vaters nicht zu einer Markthalle. Seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht: Der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Da ergriffen die Juden das Wort und sagten zu Jesus: Welches Zeichen lässt du uns sehen, dass du dies tun darfst? Jesus antwortete ihnen: Reißt diesen Tempel nieder, und in 3 Tagen werde ich ihn wieder aufrichten. Da sagten die Juden: 46 Jahre wurde an diesem Tempel gebaut, und du willst ihn in 3 Tagen wieder aufrichten? Er aber meinte den Tempel seines Leibes. Als er von den Toten auferweckt war, erinnerten sich seine Jünger, dass er dies gesagt hatte, und sie glaubten der Schrift und dem Wort, das Jesus gesprochen hatte. Während er zum Pascha-Fest in Jerusalem war, kamen viele zum Glauben an seinen Namen, da sie die Zeichen sahen, die er tat. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, denn er kannte sie alle und brauchte von keinem ein Zeugnis über den Menschen. Er wusste, was im Menschen war. Liebe Schwestern und Brüder, die allererste Lesung, die wir heute gehört haben, etwas länger, das waren die 10 Gebote. Haben Sie sie wiedererkannt? Sie sind ein bisschen versteckt in der Rede, die da gehalten wird an das Volk Israel. Aber es sind die 10 Gebote, wie wir sie in der Schule gelernt haben. Und wie sie heute immer noch in der Schule auch den Jugendlichen beigebracht werden. Vor ein paar Wochen kamen 3 Jugendliche zu uns, haben in der Maxburgstraße geklingelt und wollten einen Pfarrer sprechen. Und dann hat es mich erwischt. Ich gehe runter und dann sagte mir die Dame an der Pforte: Das sind 3 Schülerinnen, die würden gerne mit Ihnen sprechen, weil Sie eine Schulaufgabe haben und da brauchen Sie Hilfe. Okay. Was war die Schulaufgabe? Die Lehrerin oder der Lehrer hatte der Klasse den Auftrag gegeben, sie sollen einen Vergleich machen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den 10 Geboten und dem Grundgesetz. Und die Schülerinnen waren schon ganz gut vorbereitet. Sie hatten einen Zettel dabei und hatten links die 10 Gebote aufgeschrieben und rechts hatten sie sich Artikel rausgeschrieben aus dem Grundgesetz, die dazu passen. Und waren fündig geworden. Du sollst nicht töten, gibt es ein Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit, sollst nicht stehlen, das Eigentumsrecht ist verbrieft im Grundgesetz, kein falsches Zeugnis ablegen, auch dazu gibt es einen Artikel. Sogar Ehebrechen und Ehre Vater und Mutter haben sie gefunden. Ein bisschen anders, aber immerhin, Artikel 6 des Grundgesetzes schützt die Familie und die Ehe. Schwieriger wurde es dann beim Sonntagsgebot. Das haben sie nicht gefunden. Ich habe nachgeguckt, es gibt das Arbeitszeitgesetz. Da ist der Sonntag als Feiertag, als Ruhetag vorgesehen. Steht nicht im Grundgesetz, aber immerhin im Arbeitszeitgesetz. Richtig ratlos waren die 3 Mädels bei den 1. Geboten der 10 Gebote. Du sollst nur einen einzigen Gott anbeten und keine anderen neben dir haben. Du sollst dir keine Bilder machen von Gott oder Göttern und du sollst seinen Namen heilig halten. Davon steht im Grundgesetz nichts. Auch im bürgerlichen Gesetzbuch im Übrigen. Ich habe ihnen dann versucht zu erklären, na gut, Die Zehn Gebote sind eben in einer Zeit entstanden, da hat die Menschen der Glaube zusammengehalten. Da gab es keine Polizei, keine Justiz. Da mussten die Leute darauf vertrauen, dass die Menschen an etwas Gemeinsames glauben und sich darauf verlassen, dass sie sich entsprechend verhalten. Und das wurde eben in den Heiligen Schriften niedergelegt. Der Gottesglaube, der sie verbindet, das ist auch der, der sie voreinander schützt. Und die Geschichte dazu ist, Gott, der das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, schließt einen Bund mit diesem Volk und sagt, ich bin euer Gott, ihr seid mein Volk, bleibt in meinen Geboten, bleibt in dem, was ich euch sage, in meinem Wort, dann habt ihr Frieden. Ich schließe einen Bund mit euch. So wie heute immer noch Menschen einen Bund miteinander schließen, einen Ehebund zum Beispiel, und aus dieser Bundestreue heraus auch die Achtung und der Respekt voreinander besteht. Heute im 21. Jahrhundert haben wir keinen Glauben mehr, der alle Menschen in unserem Land miteinander so verbindet. Wir brauchen ein Gesetz, wir brauchen auch ein Gewaltmonopol des Staates, der dieses Gesetz schützt und durchsetzt. Wir haben nicht alle Bünde miteinander geschlossen und es gibt keinen Gott, mit dem alle Menschen in Deutschland einen Bund geschlossen hätten. Aber wir brauchen trotzdem etwas, das mehr ist als nur die Gewalt der Polizei. Wir brauchen etwas, was ein berühmter Verfassungsprofessor mal genannt hat, Voraussetzungen, die wir als liberaler Staat gar nicht selber tun können. Wir brauchen einen gemeinsamen inneren Halt. Und den finden wir tatsächlich auch im Grundgesetz, Artikel 1, nämlich ein nicht zu diskutierender Satz. Die Würde des Menschen ist unantastbar, nicht verhandelbar. Kein Gesetz kann diese Würde schmälern. Im Gegenteil, die Grundrechte, die dann folgen, Artikel 2 folgende des Grundgesetzes, die sind dazu da, diese Würde des Menschen zu schützen. Die Würde des Menschen und die Rechte des Menschen, die Grundrechte des Menschen sind praktisch ineinander verwoben, wie zwei Seiten einer Medaille. Ich kann einen Menschen die Würde nicht unverletzt lassen, wenn ich seine Grundrechte nicht achte. Und wenn jemand seine Würde von jemand beschädigt bekommt, dann hat er eben auch ist auch sein Grundrecht eben verletzt worden. Das Grundgesetz hat ein Fundament, das anders klingt als die ersten drei Artikel der Zehn Gebote. Da geht es nicht um den Bund Gottes mit seinem Volk, sondern es geht um diesen Halt, dieses Fundament. Wir haben eine undiskutierbare Basis. Wir glauben, diese Würde muss geschützt werden. Und es gibt eine Geschichte dazu, so wie Israel sich die Geschichte erzählt vom Auszug aus Ägypten. Und diese Geschichte besagt, dass es eben in unserem Land und auch in anderen Ländern Europas vor 100 Jahren Menschen gab, die einen sehr effektiven Trick hatten, Gewalt anzuwenden. Menschen, die behauptet haben, das deutsche Volk wird bedroht. In Italien war es das italienische Volk, das bedroht war. In Frankreich das französische Volk. Ein Nationalismus, der sich bedroht sieht. Und es gibt immer Dinge, die uns bedrohen, und die wurden stark gemacht. So stark, dass man gesagt hat, wir brauchen den Ausnahmezustand. Wir brauchen das Selbstverteidigungsrecht. In Notwehr müssen wir leider Gottes auch mal über die Würde des Menschen hinweggehen. Oder wie Lenin sagte, wenn man ein Omelett machen will, muss man Eier zerbrechen. Und diese Art von Ideologie, die hat uns dahin geführt, wo wir dann 1945 standen. Zerstörtes Europa, zerstörtes Deutschland, Millionen von ermordeten Menschen, die als Feinde identifiziert waren, ein kaputtes Land. Und aus dieser Erfahrung haben die Vereinten Nationen 1948 die Menschenrechte in eine Charta geschrieben und gesagt, wir brauchen Menschenrechte. Und das Pendant zu den Menschenrechten, wir brauchen die Menschenwürde. Die muss unantastbar sein. Und ein Jahr später entstand das Grundgesetz. Aus der Erfahrung, dass kein Notstand ausgerufen werden darf, der legitimiert Menschen, ihre Würde zu nehmen. Und dass Bewegungen oder auch Parteien, die das tun, zünzeln an den Fundamenten unserer politischen Kultur. Menschen, die uns weismachen wollen, dass das deutsche Volk bedroht ist, weil da auch Leute leben, die eben nicht in Deutschland geboren sind oder deren Eltern vielleicht geflüchtet sind oder die selber geflüchtet sind. Und alle Dinge, die schieflaufen in unserem Land, die werden als Argumente genutzt, dass wir in einem Notstand sind und uns verteidigen müssen. Das ist eine Argumentation, die in den 20er und 30er Jahren zu ganz schrecklichen Konsequenzen geführt hat und die heute wieder geführt wird. Schwestern und Brüder, ich stelle mir diese drei Mädchen vor, die heute Anfang meiner Predigt gemacht haben. Die leben in einer Schulklasse mit ukrainischen Flüchtlingen, mit Kindern von Syrern. Die haben Freunde aus unterschiedlichen Kulturen, die hier in München leben. Was sollen die sich denken, wenn wir zulassen, dass all diese Leute als Gefahr gesehen werden? Ihre Schulkameraden, die Eltern ihrer Schulkameraden und als Begründung für die Möglichkeit, die Würde und die Grundrechte von Menschen zu übersehen und sie in großen Gruppen zu inhaftieren. Abschiebehaft heißt das. Ein Grundgesetz, delikates Wort. Abschiebehaft heißt nämlich, ich inhaftiere jemanden, der keine Straftat begangen hat, ins Gefängnis stecken, nur weil er keine Aufenthaltsgenehmigung hat. Das gibt es jetzt schon. Und da gibt es tatsächlich eine Partei in diesem Land, die sagt, wir brauchen das in Masse. Viele Menschen, damit es wirkt und die große Bedrohung unseres Volkes abgewendet wird. Ich denke an diese drei Mädchen, die zu mir gekommen sind. Herr, erbarme dich.